Bernd Siegelko und Wolfgang Büscher. Hilf mir, jetzt. Unsere Kinder sind es wert. Wusstest du, dass in Deutschland über 1,5 Millionen Kinder unterhalb der Armutsgrenze leben? Ihnen fehlt es an Geld für Schulmaterialien, sie bekommen keine warme Mahlzeit zu Hause und an Ausflügen ins Kino oder ins Schwimmbad können sie aus finanziellen Gründen nicht teilnehmen. Wie können so viele Kinder in solch einem reichen Land wie Deutschland von Armut betroffen sein? Diese Blinks erklären, warum sich Armut in Deutschland vererbt und weshalb Kinder armer Eltern oft selbst zu perspektivlosen Erwachsenen werden. Du erfährst, warum diesen Kindern soziale Teilhabe und individuelle Förderung meist verwehrt bleiben und warum sie so kein Vertrauen entwickeln, ihre eigene Zukunft selbst gestalten zu können. Die Blinks zeigen aber auch anhand konkreter Beispiele, wie wir diesen Kindern durch Aufmerksamkeit, Unterstützung und Zuspruch helfen können, den Weg in ein selbstbestimmtes Leben zu finden. Blink Nummer 1. Arme Kinder brauchen die Aussicht auf eine bessere Zukunft. Du hast einen Job, mit dem du deine Familie ernähren kannst, mit dem du deinen Kindern die Ausbildung finanzieren und ab und zu in den Urlaub fahren kannst? Dann geht es dir und deinen Lieben besser als vielen anderen Familien in Deutschland. In Deutschland leben etwa 6 Millionen Menschen von der Sozialhilfe Hartz IV. Was die wenigsten wissen, 1,6 Millionen davon sind minderjährig. Diese Kinder wachsen meist in sozial schwachen Milieus auf. Viele leben bei einem alleinerziehenden Elternteil. Soziale Einrichtungen wie das christliche Kinder- und Jugendhilfswerk Die Arche versuchen diesen Kindern zu einem selbstbestimmten Leben zu verhelfen und Wege aus der Armut aufzuzeigen. Wer sich hier engagiert, hört oft schon von den Jüngsten Sätze wie »Wenn ich groß bin, lebe ich auch mal von Hartz IV«. Viele Kinder haben erlebt, wie ihre Eltern trotz jahrelanger Bemühungen keine Arbeit fanden und irgendwann die Hoffnung aufgegeben haben. Das überträgt sich auf die Kinder, die nicht mehr daran glauben, dass es ihnen anders ergehen könnte. Jennifer ist solch ein Beispiel. Mit ihren zwei Geschwistern wuchs sie bei ihrer alleinerziehenden Mutter auf, war fußballbegeistert und hochintelligent. Aber ihre Mutter glitt in die Drogensucht ab. Sie versuchte über Jahre hinweg vergeblich, clean zu werden und einen Job zu finden. Meist wurde sie nicht einmal zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Das Jugendamt reagierte und brachte Jennifers Geschwister in Pflegefamilien unter. Jennifer selbst bekam immer häufiger Probleme in der Schule. Dann aber wurden sie und ihre Mutter von der Arche betreut. Die Mitarbeiter halfen ihr, einen Fußballverein zu finden und die Monatsbeträge per Sozialhilfe zu finanzieren. Sie begleiteten Jennifer über viele Jahre und konnten ihr nach dem Schulabschluss sogar einen Ausbildungsplatz in einer Zahnarztpraxis vermitteln. Jennifers Beispiel zeigt, dass Kinder und Jugendliche mit Unterstützung und Ermutigung Vertrauen in die Zukunft entwickeln und ein selbstbestimmtes Leben führen können. In den nächsten Blinks sehen wir uns die Lebensgeschichten weiterer Jugendlicher an, die dank der Arche einen Weg aus der Armut fanden. Blink Nummer 2. Kinderarmut muss von der Politik bekämpft werden, denn sie führt zu großen Nachteilen. Wir werden etwas gegen die Kinderarmut tun. Im Wahlkampf geistert dieses Versprechen immer wieder durch die Marketingmaschinen der Parteien. Doch nach den Wahlen ist es meist ganz schnell wieder vergessen. Dabei führt Kinderarmut zu armen Erwachsenen und die wiederum bekommen arme Kinder. Ein Teufelskreis. Die Politik muss also dringend handeln, indem sie Förderprogramme für Bildung und soziale Teilhabe auflegt. Aber bisher wird das Problem immer wieder auf die lange Bank geschoben. So kann sich natürlich nichts ändern. Soziale Einrichtungen wie die Arche können nur einen Teil der betroffenen Kinder unterstützen. Ihr Einsatz ist ehrenhaft, sollte aber eigentlich gar nicht nötig sein. Die primäre Verantwortung für eine grundlegende Versorgung liegt beim Sozialstaat und damit bei der Politik. Solange sich nichts tut, müssen wir als Zivilgesellschaft Druck machen, denn armen Familien fehlt es an allen Ecken und Enden. Eltern, die auf Hartz IV angewiesen sind, müssen rigoros haushalten. Da das bei bestimmten Dingen wie Schulmaterialien nicht geht, kürzen sie oft bei Posten mit großem Sparpotenzial, wie Ausflügen und kulturellen Aktivitäten. Und vor allem bei der Ernährung. Viele arme Familien können sich nur selten frisches Obst und Gemüse leisten. Wohltätige Initiativen wie die Tafel versuchen, diese Familie mit gesunden Lebensmitteln zu unterstützen. Aber die Angebote werden kaum wahrgenommen. Wie auch. Die betroffenen Eltern müssen regelmäßig Pflichttermine beim Jobcenter wahrnehmen und dazwischen die Betreuung ihrer Kinder organisieren, ohne die Unterstützung eines teuren Babysitters. Weil sie aufgrund der steigenden Mietpreise zudem oft in städtischen Randgebieten wohnen, scheitert die Beschaffung gesunder Nahrung schon an den Entfernungen und den Preisen für den Nahverkehr. All das beeinträchtigt die Entwicklung armer Kinder. Die ungesunde Ernährung schadet ihrer körperlichen Verfassung. Und die fehlenden familiären Ressourcen verbauen ihnen den Zugang zu gesellschaftlicher Teilhabe. Der kleine Paul zum Beispiel hatte bis zur Betreuung durch die Arche noch nie in einem Restaurant gegessen. Als er bei einer Jugendfreizeit das erste Mal auf eine Pizza eingeladen wurde, traute er sich kaum, sie zu essen. Er sagte auf Nachfrage der Begleiter, er hätte sie sich am liebsten zur Erinnerung an diesen Moment an die Wand gehängt. Blink Nummer 3. Unsere Gesellschaft muss verhindern, dass der Hartz-IV-Status zur sozialen Sackgasse wird. Jeder ist seines Glückes Schmied. Solche liberalen Losungen wollen uns glauben lassen, dass allen Menschen die gleichen Chancen geboten werden. Sie müssten nur zugreifen. Dabei drücken sich solche Ideologien um die Verantwortung, die wir füreinander in einer Gesellschaft haben. Denn haben wir wirklich alle die gleichen Möglichkeiten? Menschen, die Hartz-IV empfangen, sicher nicht. Der Hartz-IV-Status ist ein negatives Stigma, das die Betroffenen belastet. Sozialhilfeempfänger werden mit etlichen Vorurteilen konfrontiert und häufig von vornherein als Sozialschmarotzer verurteilt. Das ist ungerecht, denn viele Hartz-IV-Empfänger wollen arbeiten und solche stumpfen Klischees helfen ihnen nicht, sich in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Die Erfahrung der Arche-Mitarbeiter zeigt, dass ihre Klienten nach 3 Jahren Sozialhilfe kaum noch Chancen auf einen Job haben, weil die Arbeitgeber lückenlose Lebensläufe fordern. Darum wachsen immer mehr Kinder als Hartz-IV-Adel auf. So nennen die Mitarbeiter der Arche Kinder, deren gesamtes Umfeld von Sozialhilfe lebt und die weder von Bildungseinrichtungen noch von Verwandten oder Vereinen unterstützt werden. Diese Kinder kennen keine anderen Lebensentwürfe und rechnen sich daher nicht einmal Chancen auf einen Arbeitsplatz aus. Weil sie es nicht anders kennen, brechen sie früh die Schule ab und bewerben sich auch nicht auf Lehrstellen. Wozu, wenn man als Harzer ohnehin nicht genommen wird? Doch das ist oft nur der Beginn einer fatalen Abwärtsspirale. Bereits als Kinder haben arme Menschen ein statistisch höheres Risiko, irgendwann im Gefängnis zu landen. Und zwar nicht wegen etwaiger krimineller Energien, sondern wegen ihrer chronischen Zahlungsunfähigkeit. Wer arm ist, kommt schnell in Rückstand. Und wer eine Geldbuße für eine unbezahlte Rechnung nicht begleichen kann, muss eine sogenannte Ersatzfreiheitsstrafe ableisten. Ist eine Person zum Beispiel zu arm, um 30 Tagessätze Geldstrafe abzubezahlen, muss sie stattdessen für 30 Tage ins Gefängnis. Ein Mitarbeiter einer Berliner Haftanstalt berichtete der Arche, dass 40% der Insassen eine solche Ersatzfreiheitsstrafe verbüßten. Umso wichtiger ist es, dass unsere Gesellschaft früh interveniert, um solche unrühmlichen Hartz-IV-Karrieren zu vermeiden. Von Armut bedrohte Kinder müssen andere Lebensentwürfe kennenlernen und sowohl in der Schule als auch bei der Ausbildungssuche unterstützt werden. Dafür müssen alle Berufe, die mit Kindern aus armen Familien zu tun haben, Erzieher, Lehrer, Berufsberater und so weiter, für einen sensiblen Umgang mit diesem sozialen Stigma geschult werden. Blink Nummer 4. Um die Chancen armer Kinder zu verbessern, müssen ihre Eltern unterstützt werden. Noch besser als nur die Symptome von Kinderarmut zu behandeln, ist es natürlich, ihre Ursachen zu bekämpfen. Dafür muss von vornherein verhindert werden, dass Familien überhaupt in die Armut abrutschen. Fest steht, um die Chancen für armutsgefährdete Kinder nachhaltig zu verbessern, müssen ihre Eltern unterstützt werden. Viele der betroffenen Menschen sind mit ihrer eigenen Lebenssituation überfordert. Die Arche-Mitarbeiter sehen sich zu Beginn der Arbeit mit einer neuen Familie oft mit katastrophalen Zuständen konfrontiert. Von Drogenabhängigkeit über häusliche Gewalt bis hin zu sexuellem Missbrauch. Ein solches Umfeld ist traumatisierend. Die Sozialhelfer wissen, dass sie neben den Kindern auch die Eltern unterstützen müssen. und dass diese die Hilfe oft dankbar annehmen. Ein Beispiel sind Salma und ihr Mann, die mit der häuslichen Ordnung schlichtweg nicht mehr hinterherkamen. Ihre drei Kinder schliefen zwischen Müllbergen und hatten keine Rückzugsräume mehr. Eines der Kinder war herzkrank. Salmas Mann war an sich gewillt, seine Frau zu unterstützen, aber oft durch seine Spiel- und Drogensucht gelähmt. Salma selbst sprach nur gebrochen Deutsch und hatte Probleme beim Lesen und Schreiben. Bei den häufigen Krankenhausbesuchen konnte sie sich nur sehr schlecht verständigen. Genau dort setzen die Arche-Mitarbeiter an. Sie bereiteten Salma auf die Arztbesuche vor oder begleiteten sie sogar persönlich. Sie halfen ihr, die Wohnung zu renovieren und luden sie mit ihren Kindern in das jährliche Mutter-Kind-Camp ein. Die Arche verbesserte die Lebenssituation der Kinder, indem sie ihre Mutter unterstützte. Vielen Familien ist schon damit geholfen, dass man sie bei ihren täglichen Anforderungen unterstützt. Für 40% der Kinder in der Arche ist das dortige Mittagessen die erste Mahlzeit am Tag. Die Eltern haben oft keine Zeit oder die Mittel, sie mit einem gesunden Frühstück zu versorgen. Auch hier ist die Politik in der Pflicht. Der Staat könnte Schulen und Kitas helfen, kostenloses Mittagessen für alle anzubieten. Bedürftige Familien könnten kostenlos mit Schulmaterial versorgt werden, indem die Kinder die Lehrbücher für das jeweilige Schuljahr auf Leihbasis erhalten. All das zeigt, dass Sozialhilfe weder kompliziert noch aufwendig sein muss. Wer die Eltern entlastet, hilft auch den Kindern, oft schon mit kleinen und einfachen Maßnahmen. Link Nummer 5. Das deutsche Bildungssystem zieht die Verlierer von morgen heran. Wir haben bereits gesehen, dass es keine komplette Chancengleichheit gibt. Kinder starten in Abhängigkeit von ihrem sozialen Hintergrund mit ganz unterschiedlichen Bedingungen ins Leben. Die Diskrepanzen werden oft bei der Einschulung sichtbar. Wie gut Eltern ihre Kinder auf die Schule vorbereiten können, hängt von vielen Faktoren ab. Ihrem eigenen Bildungsstand, ihrer beruflichen Situation, ihrer psychosozialen Verfassung und ihren Sprachkenntnissen. Wer schon mit seinem eigenen Leben überfordert ist, starke Defizite beim Lesen oder Schreiben hat oder nur gebrochen Deutsch spricht, kann seine Kinder nur schwer auf die Anforderungen der Grundschule vorbereiten. Zum Glück gibt es Kitas. Sie versuchen, diese individuellen Unterschiede auszugleichen und auch den benachteiligten Kindern die Fertigkeiten zu vermitteln, die sie in der Schule benötigen. Die Betonung liegt auf dem Versuch. Viele Kitas scheitern an dieser Aufgabe. Warum? Weil sie hoffnungslos überlastet sind. Viele Kitas sind völlig überbelegt und mit ihren knappen Ressourcen auf Personal mit unzulänglicher Qualifikation angewiesen, die mit den komplexen Problemen der Kinder überfordert sind. Hinzu kommt, dass allein in Deutschland unzählige Kita-Plätze fehlen. 2018 waren es sage und schreibe 273.000 Plätze. Wer beim Kampf um die Kita-Plätze zwar leer ausgeht, aber über das entsprechende Geld verfügt, greift auf eine teure Privatkita oder eine Tagesmutter zurück. Für arme Familien sind das keine Optionen, sodass ihre Kinder bereits früh von der sozialen Teilhabe ausgeschlossen werden. In der Schule wird das selten besser. Kinder aus schwierigen Verhältnissen bringen oft einen komplexen Wust an Problemen mit. Den meisten von ihnen fällt es schwer, sich auf den Unterricht zu konzentrieren. Der 9-jährige Robert war eines dieser Kinder. Weil sich seine alleinerziehende Mutter nicht um ihn und seine Geschwister kümmerte, übernahm er mit seinen 9 Jahren die Verantwortung. Natürlich war er damit überfordert. Im Unterricht schlief er immer wieder vor Erschöpfung ein. Das Lehrpersonal verkannte seine Lage, gab ihm gnadenlos schlechte Noten und half ihm nicht, seine wachsenden Bildungslücken zu schließen. Irgendwann griff das Jugendamt ein und brachte Robert in einer Pflegefamilie unter. Hier konnte er sich wieder auf die Schule konzentrieren und sie später erfolgreich abschließen. Theoretisch müssten Schulen alles in ihrer Macht Stehende tun, um benachteiligten Kindern zu helfen. Eine aufmerksame und engagierte Lehrerin kann mit ausreichend Zeit zum Vorbild und zur wichtigen Bezugsperson werden. Aber bei der deutschen Bildungspolitik ist das nur sehr selten möglich. Stattdessen haben wir starre Lehrpläne, überfüllte Klassen und unterbesetzte Kollegien, die vor den gigantischen Herausforderungen kapitulieren. Und etwa 50.000 Jugendliche, die die Schule ohne Abschluss und Aussicht auf einen Job verlassen. Link Nummer 6. Die Ungleichheiten unseres Bildungssystems müssen bekämpft werden. Erinnere dich an deine Schulzeit zurück. Wenn man ehrlich ist, hat man spätestens auf der weiterführenden Schule ein Gefühl für die unterschiedlichen finanziellen Hintergründe seiner Klassenkameraden gehabt, oder? Heute zeichnet sich die Zweiklassengesellschaft schon in der Grundschule ab. Bildung öffnet Türen. Sie bildet das Fundament für ein selbstbestimmtes Leben. Eltern, die es sich leisten können, schicken ihre Kinder auf gute Schulen mit möglichst hohem Leistungsniveau. Dafür nehmen sie notfalls auch Schulgebühren oder den Umzug in bessere Stadtteile in Kauf. Zurückbleiben die, die sich das nicht leisten können. Und so verdichtet sich die Armutsquote in weniger attraktiven Bezirken, bis im schlimmsten Fall die sogenannten Brennpunktschulen mit vielen bildungsfernen Kindern entstehen. Dabei geht durch diese soziale Segregation viel Potenzial verloren, denn Diversität ist immer bereichernd. Die Kinder aus den unterschiedlichen sozialen Milieus könnten viel voneinander lernen. Es ist bezeichnend, dass ausgerechnet manche Privatschulen wie freie Schulen oder Waldorfschulen versuchen, eine Alternative zu dieser Homogenität zu bieten. Die Berliner Sabine-Ball-Schule wurde zum Beispiel in Kooperation mit der Arche gegründet. Hier sollen alle Kinder guten Unterricht bekommen, ohne viel Geld dafür bezahlen zu müssen. Die Gebühren sind nicht hoch und werden für einkommensschwache Familien aus einem Gemeinschaftsfonds finanziert. Die Politik hat die Zeichen der Zeit dagegen noch immer nicht erkannt. Statt die Unterschiede bundesweit gemeinsam zu bekämpfen, kocht in Sachen Bildung jedes Bundesland sein eigenes Süppchen. Diese Bildungspolitik verschärft die Ungleichheiten. So ist es möglich, dass Schulabgänger je nach Bundesland mit unterschiedlichen Voraussetzungen ins Studium oder das Berufsleben starten. Ein bayerischer Abschluss gilt bei identischem NC automatisch als höherwertiger als einer aus Bremen. Probleme entstehen zum Beispiel auch, wenn Familien von einem Bundesland in ein anderes ziehen. Ein Beispiel. Kurz nachdem Lara mit ihren Kindern von Berlin nach Bayern gezogen war, ging es mit deren Schulleistungen bergab. Sie hatten in Berlin nie Probleme gehabt, wurden aufgrund der anderen Anforderungen in Bayern aber sogar eine Klasse herabgestuft. Die Kinder fühlten sich herabgesetzt und verloren bald jede Motivation, sich in der Schule anzustrengen. Schon in Deutschland geborene Kinder haben also ganz unterschiedliche Bildungschancen. Stell dir nun einmal vor, welche Hürden Kinder mit Fluchthintergrund überwinden müssen. Link Nummer 7. Die meisten Schulen machen es Kindern mit Fluchterfahrung sehr schwer, sich zu integrieren. Am gravierendsten ist die soziale Segregation für Kinder mit Fluchterfahrung. Die sogenannte Flüchtlingskrise von 2015 stellt die deutsche Gesellschaft bis heute vor gewaltige Herausforderungen. Der Ausschluss dieser Kinder ist jedoch nicht die Lösung. Leider passiert genau das an vielen Schulen. Die Mitarbeiterinnen der Arche arbeiten auch mit Kindern mit Fluchterfahrung zusammen und wissen, dass diese unterschiedliche Biografien und Fähigkeiten mitbringen. In den meisten deutschen Schulen werden sie trotzdem alle in einen Topf geworfen. In den meisten Bundesländern werden alle geflüchteten Kinder unter 16 Jahren in sogenannten Integrationsklassen zusammengeworfen, unabhängig von ihrem tatsächlichen Alter. Hier sollen die Kinder gemeinsam die deutsche Sprache und Soft Skills für die Integration in den schulischen Regelbetrieb lernen. Was dabei herauskommt, kann man sich an drei Fingern abzählen. Da sitzen dann 12-jährige Mädchen, die bereits die Grundschule absolviert haben, neben 7-jährigen Jungen, die ihre Heimat schon im Kindergartenalter verlassen mussten und noch nicht einmal mit Schere und Kleber umgehen können. Für diese eklatanten Unterschiede ist aber weder Platz noch Zeit. Dazu kommt, dass die Neuankömmlinge oft sogar in separaten Schulgebäuden unterrichtet werden, getrennt von den anderen Schülern. Dabei wissen die Arche-Mitarbeiter aus Erfahrung, dass sich viele der Kinder Anschluss zu einem deutschen Umfeld wünschen. Wie sollen sich die Kinder unter solchen Bedingungen aus eigener Kraft integrieren? Ein Umdenken muss her. Wir dürfen uns nicht länger auf die Tragik ihrer Situation und ihre schlechten Deutschkenntnisse konzentrieren. Wir müssen aufhören, sie wie Opfer oder Problemfälle zu behandeln, bevor sie diese Darstellung auf ihr Selbstbild übertragen. Stattdessen müssen wir anfangen, uns auf ihre Stärken zu konzentrieren. Viele geflüchtete Kinder sprechen trotz ihres jungen Alters mehrere Sprachen fließend. Bei Kindern ohne Fluchthintergrund würden wir solche Fertigkeiten begeistert herausstellen. Allein die Tatsache, dass sie die meist grauenvollen Fluchterfahrungen überstanden haben, zeugt von einem schier unbezwingbaren Willen und Vertrauen in die Zukunft. Wenn das keine großartige Eigenschaft ist. Wenn wir die Integration fördern wollen, müssen wir Diversität zulassen. Dafür müssen wir geflüchteten Kindern die Chance geben, sich mit ihren individuellen Stärken in unsere Gesellschaft einzubringen. Blink Nummer 8. Das bedingungslose Grundeinkommen wäre das effektivste Mittel, um Kinderarmut zu bekämpfen. Nichts ist stärker als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugos berühmtes Zitat passt zu der Überzeugung der Arche, dass die Kinderarmut in reichen Staaten wie Deutschland effektiv nur mit einer bestimmten Maßnahme bekämpft werden kann: dem bedingungslosen Grundeinkommen. Das bedingungslose Grundeinkommen hätte zahlreiche Vorteile gegenüber dem Hartz-IV-System. Zum einen ist Hartz-IV ein absurdes Bürokratiemonster. Wer die Anträge vollständig ausfüllen will, braucht gute Deutschkenntnisse, ein gewisses juristisches Grundwissen und vor allem Zeit. Ein bedingungsloses Grundeinkommen wäre da um ein Vielfaches unkomplizierter, und zwar sowohl für die Empfänger als auch für die Behörden. Zum anderen ist der Hartz-IV-Status mit unschönen Stigmatisierungen verbunden. Auch diese sozioökonomische Dynamik würde wegfallen, wenn einfach jedes Kind und jeder Erwachsene ein bedingungsloses Grundeinkommen beziehen würde. Die Höhe sollte je nach Alter dem durchschnittlichen Grundbedarf entsprechen. All das käme nicht nur den sozial Benachteiligten zugute. Alle Menschen in Deutschland hätten die Möglichkeit, ohne Existenzdruck nach einer passenden Arbeitsstelle zu suchen oder sich ehrenamtlich zu engagieren. Eltern könnten sich genügend Zeit für die Kinderbetreuung nehmen, ohne vom Jobcenter zu ungeeigneten Maßnahmen verdonnert zu werden. Im Gegenzug könnte das Kindergeld ersatzlos gestrichen werden. Hier herrschen bislang ohnehin absurde Zustände. Wohlhabende Familien und selbst steinreiche Eltern bekommen den Betrag in voller Höhe ausgezahlt, während er den ärmsten Menschen in Deutschland anteilig von der Sozialhilfe nach Hartz IV abgezogen wird. So kommt bei den wirklich bedürftigen Kindern fast nichts mehr an. Wenn wir das Kindergeld abschaffen, sparen wir damit also nicht nur eine Menge Verwaltungsaufwand. Das Geld würde über das bedingungslose Grundeinkommen wirklich bei den Menschen ankommen, die es am dringendsten benötigen. All diese Reformvorschläge sind Denkanstöße für eine Politik, die grundsätzlich etwas gegen Kinderarmut tun will. Fakt ist, dass wir das Thema nicht länger aufschieben dürfen. Wir brauchen mutige Maßnahmen und beherzte Beschlüsse. Das waren unsere Blinks zu Hilf mir, jetzt. Unsere Kinder sind es wert. Von Bernd Siegelko und Wolfgang Büscher. Die Kernaussage dieser Blinks ist, dass Kinder unsere wichtigste Ressource für die Zukunft sind. Trotzdem leben allein in Deutschland 1,5 Millionen Kinder unterhalb der Armutsgrenze. Arme Kinder haben von vornherein schlechte Chancen auf Bildung, soziale Teilhabe und berufliche Qualifikation. Sie wachsen in einem stigmatisierten Umfeld auf und müssen später große Hürden überwinden. Der Staat und die Zivilgesellschaft müssen aktiv werden, um dieser Generation von Kindern echte Chancen auf ein selbstbestimmtes Leben zu bieten. Was du konkret umsetzen kannst, ist, sensibel mit den Kindern von Hartz-IV-Empfängern umzugehen. Kinder entwickeln bereits früh ein Gefühl dafür, dass der Hartz-IV-Status keine positive Etikette ist. Sei dir bewusst, dass es mit großer Wahrscheinlichkeit schwer für sie ist, damit umzugehen. Solltest du also mit Kindern von Hartz-IV-Empfängern zu tun bekommen, geh rücksichtsvoll mit diesem Wissen um. Gib ihnen das Gefühl, dass du sie unabhängig von ihrem sozialen Status wertschätzt und unterstützt. Hilf, indem du offen bist und zuhörst. Hartz-IV und Kinderarmut sind gesamtgesellschaftliche Probleme. Aber du musst weder Politikerin noch Ehrenamtler werden, um Betroffenen zu helfen. Sowohl Eltern als auch Kinder brauchen manchmal einfach nur jemanden, der ihnen die Möglichkeit gibt, von ihren kleinen und großen Sorgen zu erzählen und ihnen mit Rat und Tat zur Seite steht.